Grüß Sie, zu Gast im Studio ist heute Carola Niemann. Frau Niemann, Tausendsasser, oder was steht auf Ihrer Visitenkarte?
Naja, also ich versuche immer das zu machen, wo ich gerade Lust drauf habe, und da lasse ich mich einfach nicht bremsen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Carola Niemann, Verlegerin und Stylistin.
Schön, dass Sie jetzt gerade Lust haben, sich mit uns ein bisschen zu unterhalten und ein bisschen von sich zu erzählen, Frau Niemann. Nee, aber ernsthaft, haben Sie eine Visitenkarte überhaupt oder haben Sie das gar nicht?
Oh, ich habe mehrere Visitenkarten. Dadurch, dass ich immer wieder was Neues anfange, müsste ich das ja dann immer erweitern und immer länger machen. Und das tue ich dann nicht mehr mittlerweile.
Und Sie wechseln dann je nach
Bedarf? Je nachdem, genau. Je nachdem, auf welche Veranstaltung ich gehe oder wer mir gegenüber sitzt oder steht. Mhm. Und um welches Thema es geht, kann ich dann die passende Visitenkarte rausziehen.
Welche hätten Sie heute eingepackt?
Heute habe ich gar keine mitgenommen, weil ich dachte, Sie wissen ja eh schon fast alles über mich.
Naja, also den Rest wollen wir dann hoffentlich jetzt noch erfahren in dieser Stunde. Wobei es heute richtig schade ist, dass wir Radio machen, weil es ganz viel auch um Äußeres gehen wird, um Optik und Style. Deswegen mal so gefragt, wie würden Sie sich selber jemanden beschreiben, der Sie gerade nicht sehen kann?
Wie ich aktuell bin, ja. Also ich kann mich gut beschreiben. Also ich bin circa, würde ich mal sagen, 1,65 m. Ich bin nicht sehr groß, ich wirke aber sehr groß, weil ich ganz großen Afro habe, der auch noch mal ein paar Zentimeter ausmacht. Meine Haut ist ein wunderschönes dunkles Braun, also es glänzt leicht, es ist wunderschön. Ich habe volle Lippen, für mein Alter wenig Falten und bin von der Figur her, würde ich sagen, eigentlich ein guter deutscher Durchschnitt, aber von der Modebranche gesehen bin ich schon im Plus-Size-Bereich. Also sprich, ich bin ein bisschen curvy, also ich bin kein super, super schlanker Modeltyp.
Mhm. Da sind wir schon bei der Figur, bei den Maßen, die ja letztlich auch das Format ausmachen. Wie wichtig ist das in so einer Selbstbeschreibung, die Figur mitzuliefern?
Eigentlich sollte es gar kein Thema sein. Also es sollte überhaupt nicht wichtig sein, das zu beschreiben. Aber man wird sehr schnell auf die Figur reduziert. Man wird schnell eben mit der Hautfarbe beschrieben und so weiter. Deswegen habe ich das jetzt alles sehr bewusst, sehr ausführlich gemacht. Es muss ja auch sein bei bestimmten polizeilichen Sachen zum Beispiel.
Klar.
Da ist es natürlich extrem wichtig, weil ich kann eine Person nicht beschreiben, ohne die Größe, die Breite, die Höhe, die Hautfarbe, die Haarfarbe zu beschreiben. Aber im alltäglichen Leben sollte das überhaupt gar kein Thema sein.
Gibt es da Untersuchungen, wo mehr geschummelt wird? Beim Alter oder bei der Kleidergröße?
Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, wenn ich Frauen fotografiere und sie frage, was hast du denn für eine Kleidergröße, da schummeln die schon gerne und sagen mir dann eine Größe kleiner oder sowas, was völlig absurd ist, weil ich ja hinter der Kamera bin und möchte, dass sie wunderschön aussehen. Und nichts ist frustrierender, als jetzt ein Fotoshooting zu haben, wo man nicht in die Mode reinpasst. Also ich tendiere dahin, immer zu sagen, zwei Größen mehr, wenn ich geshootet werde, weil dann können sie schon abstecken und dann fühle ich mich per se schon mal gut.
Okay. Man könnte ja oder sollte vielleicht eigentlich ja meinen, dass so eine gewisse Rundlichkeit für Wohlgenährtheit steht, was wiederum ja Ausdruck dessen ist, dass man nicht am Hungertuch nagen muss, sondern sich ein gutes Leben auch leisten kann. Also eigentlich doch alles positive Eigenschaften.
Ich weiß nicht, also wir leben ja jetzt nicht in irgendwelchen armen Ländern, wo man praktisch diese ganzen Bezeichnungen braucht, um zu sagen, dass es jemand im Wohlstand lebt. Also das weiß ich jetzt nicht. Also das fände ich jetzt, ich glaube nur einfach, dass wir von Natur aus alle unterschiedlich gedacht sind. Es gibt Leute, die kenne ich auch, die sind genauso verzweifelt, die sind ganz dünn und essen und sie nehmen einfach keinen Gramm zu. Und dann gibt es Leute, die schauen Essen nur an und haben das Gefühl, es ist gleich überall. Das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Das Problem ist mehr die Spiegelung, die die einzelnen Personen bekommen. Also eine Frau, die sich irre anstrengt, ein bisschen ein paar Kilo zuzunehmen, weil sie einfach das Gefühl hat, es würde ihr besser stehen und es gibt ihr mehr Kraft, wird aber gelobt für ihren schlanken Körper. Und eine Frau, die einfach mehr auf den Rippen hat, wird gesagt, dass sie ungesund ist, dass sie praktisch die Gesellschaft belastet und so weiter und so fort. Die wird quasi, die Gesellschaft versucht, sie dünn zu mobben. Und das funktioniert halt einfach überhaupt nicht.
Natürlich. trotzdem finde ich interessant, wo es herkommt. Ne? Weil natürlich haben Sie völlig recht, dass bei uns jetzt man nicht sagen muss, ja, wohlgenährt und so weiter.
Ja, ja.
Und niemand verhungern muss, das ist schon klar. Nur, das ist ja eine Sache, die schon ganz lange existiert, diese Klischees, diese Vorurteile. Die kommen ja, die eigentlich eben ein Widerspruch sind zu einem normalen, guten Leben.
Eigentlich ja, aber es ist ja in unserer Gesellschaft gerade das Gegenteil der Fall. Also man glaubt ja, je reicher eine Person ist, umso dünner ist die Frau oder die Männer, die mit diesem Reichtum umhergehen. Ne? Mhm. Also praktisch ist ja bei uns so eher der Vorurteil, dass eine Gesellschaftsschicht, die sich nichts leisten kann und vom Bürgergeld lebt, dass die sich ungesund ernähren und deswegen so viel Übergewicht haben. Ja. Also das sind so viele Vorurteile auch diesen vielen Frauen gegenüber.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Carola Niemann. Eine Kindheit in Westafrika.
Wie ist Ihr Vater dahin gekommen nach Liberia in den 50er Jahren?
Ja, mein Vater ist ein Weltenbummler. Also der ist nach dem Abitur mit ein paar Freunden aufgebrochen. Man kann ja dieses Jahr machen, wo man zwischen Abitur und Studium noch mal so ein bisschen die Welt beschnuppern durfte.
Also ist das heute? War das in den 50er Jahren auch schon so?
Ja, war das okay. Schon so. Ja. Also die hatten dann so ein paar Wochen Zeit nach dem Abi und konnten da irgendwie ein bisschen nach Italien reisen, Nordafrika. Aber mein Vater hat dann irgendwie beschlossen, da zu bleiben. Mhm. Und ist dann ganz alleine, seine Freunde sind wieder zurück zum Studium und er ist dann ganz alleine. Irgendwie hat er so ein, ja, hat eigentlich, ich würde mal sagen, nicht gewürfelt, wie nennt man das, wenn man so einen Kopfzahl in die Luft wirft, ob man Süd oder West oder wo man hingeht.
Ja, und das Schicksal, entweder beim Fußball geht es um Anstoß.
Genau, aber wie nennt man dieses?
Schicksalsentscheidung.
Ja, aber mit so einem Coin, also
Münzwurf.
Mit der Münze.
Das heißt einfach Münzwurf.
Ja. Genau, mit dem Münzwurf und dann ist es Liberia geworden. Also er ist dann praktisch in die Richtung und hat dann da gearbeitet und hat sich da durchgeschlagen, hat meine Mutter kennengelernt und plötzlich hatte er Familie und einen Job.
Mhm. Und zwar gleich zwei Kinder?
Ja, genau, zwei Kinder, genau. Meine Mutter hatte schon einen Sohn und dann kam ich und danach kam meine Schwester und dann saßen wir da in Liberia oder besser gesagt er. Und so hat er dann sich da ein Leben aufgebaut.
Mhm. 6 Jahre waren Sie alt, als Sie dann allein nach Deutschland gekommen sind, in ein Kinderheim in Hindelang, im Allgäu. Mhm. Was war die Motivation der Eltern?
Das ist jetzt damals so gewesen, dass mein Vater immer damit gerechnet hat, dass es einen Bürgerkrieg geben wird in Liberia. Und da hatte er nicht Unrecht. Also viele Jahre später gab es ja da wirklich einen sehr, sehr brutalen, sehr, sehr langen Bürgerkrieg. Mhm. Und er wollte halt gerne, dass seine Töchter und er mit seiner Frau in Deutschland leben. Aber ich wurde zuerst geschickt, weil ich mit 7 halt in die Schule kommen sollte, gleich in die deutsche Schule. Und Hindelange ist ein besonderer Ort unserer Familie, da die beste Freundin meiner Urgroßmutter dieses Kinderheim geleitet hat.
Ah, okay.
Und das heißt, auch schon im Zweiten Weltkrieg sind da auch viele meiner sonstigen Familienmitglieder, also auch mein Vater und so weiter, teilweise hingeschickt worden. Es war ja kein Waisenhaus, sondern es war ein Kindererholungsheim. Mhm. Und deswegen bin ich da hingeschickt worden, dass ich halt mit Kindern aufwachse in erster Linie, dass ich in den Ferien bei meinen Großeltern sein kann. Ich glaube, meine Großmutter hat sich auch etwas überfordert gefühlt, mit einem Kind nochmal in ihrem Alter irgendwie alltäglich umzugehen.
Auch wenn es also hehre Motive waren und sie da nicht irgendwie abgeschoben wurden oder so. Wie ist Ihnen selber damit gegangen? Also so mit 6, ohne Sprache, ein fremdes Land?
In meiner Erinnerung, kann ja auch sein, dass ich mir die schön gedacht habe, aber in meiner Erinnerung war das schon so, dass ich in Afrika, als ich wusste, ich komme nach Deutschland, mich sehr darüber gefreut habe, weil es war Schnee und so weiter, alles Sachen, was ich nicht kannte, wo ich sehr neugierig drauf war. Ich hatte damit kein Problem. Ich glaube, mir war die Dimension einfach nicht klar, was das bedeutet. Mhm. Und als ich dann in Deutschland war und die Sprache nicht konnte, wusste ich aber trotzdem, das ist ja meine Großmutter und die heißt wie ich. Also die heißt auch Carola Niemann, was schon sofort so eine Nähe auch bringt. Mhm. Und als ich im Kinderheim war, fand ich das auch eigentlich alles ganz schräg und lustig, weil es für mich völlig ungewohnt war. die erste Zeit in der Schule war das, was ich so prägend hatte in meinem Kopf, was schwierig war, weil ich Angst hatte.
Das war dann wahrscheinlich auch so die erste intensive Begegnung mit einem Anderssein als die anderen. Ne? Und da sind Kinder ja teilweise total brutal.
Ja, ja, die sind sehr brutal. Die haben immer gesagt, Negerpuppe, Negerpuppe.
Okay.
Die haben mich dann immer getriezt. Und das war schon hart. Also so die erste, die ersten paar Monate habe ich mich nicht getraut, in die Pause zu gehen. Es war eine Masse von weißen Kindern, die da hin und her liefen. Und ich fing gerade an, die Sprache zu verstehen. Und da war es mir ein bisschen unheimlich. Aber relativ schnell konnte ich die Sprache. Also ich konnte so nach 3-4 Monaten konnte ich Deutsch. Das hat mich auch interessiert. Ich wollte das auch. Und dann habe ich meine Freundin Claudia kennengelernt, mit der ich heute noch ganz inniglich bin. Und dann war es nicht mehr schlimm. Also in dem Moment, wo man in der Fremde einen Freund hat, ist die Fremde nicht mehr ganz so fremd.
War es mehr die Hautfarbe oder mehr die Figur, über die anderen sich lustig gemacht haben?
Als Kind war ich nicht pummelig oder so. Also ich war ein wahnsinnig sportliches Kind. Und ich war auch, also das mit der Figur kam alles erst in der Pubertät.
Okay.
Also davor war ich liebte die Bundesjugendspiele. Ich musste immer die schnellste, die weitesten läuft, am höchsten springt. Aber ich habe im Handballkurs, also Verein gespielt. Mhm. Also das war nie ein Thema. Also Figur war als Kind nie ein Thema für mich.
Als Sie dann 12 waren, sind die Eltern und die Schwester nach Deutschland gekommen.
Genau.
Das sind dann als Familie nach München alle gezogen. Mhm. Schon wieder aus so einer vertrauten Umgebung raus. Ist auch mit 12 nicht einfach wahrscheinlich, ne?
Ja, ist mit 12 auch nicht einfach, aber die Aussicht eben auf die Freude, wieder mit der Familie zusammenzuleben, ist natürlich größer, als jetzt aus der Umgebung rauszukommen.
Aber an ihre Eltern mussten sich wahrscheinlich auch wieder gewöhnen, oder?
Ja, schon, aber trotzdem, man hat jetzt irgendwie ein paar Jahre die Eltern nicht gehabt oder die Vater-Mutter-Kind-Situation und Familiensituation nicht. Mhm. Und wenn man die dann wieder bekommt, dann freut man sich ja erstmal drauf. Also das war jetzt kein schwerer Abschied, sondern hey, ich ziehe weiter und aber dafür wieder mit meinen Eltern in eine große Stadt. Was erwartet mich da?
Mhm. Das war dann rauszufinden, allerdings unter erschwerten Umständen, weil kurz darauf, ein Jahr später, glaube ich, ist ihre Mutter verstorben.
Ja.
Bei einem Unfall verändert das Leben jeder 13-Jährigen logischerweise.
Ja.
Wie war das bei Ihnen?
Ja, das war schon der schwerste Schicksalsschlag, würde ich mal sagen. Nicht das Weggehen aus Afrika, nicht das Weggehen aus Hindelang nach München, sondern einfach diese Endgültigkeit des Todes. Also das zu verstehen. Also klar war man als Kind ein bisschen entwöhnt der Eltern, weil wir ja schon so früh nach Deutschland gekommen sind und viele Jahre ohne Eltern gelebt haben. Aber deswegen war ja die Freude umso größer, dass sie da sind und die Enttäuschung, dass dieser Traum von einer heilen Familie so schnell wieder zerstört worden ist. Also das war schon sehr, sehr bitter. Aber
dazu noch, dass das ja nie aufgeklärt worden ist.
Nein, es ist nie aufgeklärt worden. Nein.
Das belastet wahrscheinlich auch. Ein Autounfall oder?
Ja, es ist ein Auto. Also ja. der Mann, der sie überfahren hat, der hat sich schon gestellt. Also der tut mir auch heute noch in der Seele weh, weil auch damit muss man leben, dass man jemanden zu Tode gefahren hat. Ja. Aber wie sie da hingekommen ist, wo sie vorher war oder so, das ist leider nie aufgeklärt worden. Das ist natürlich für eine Familiensituation schwierig, wenn sowas passiert, weil das wird immer da sein, das ist immer da. Hm. Es hat auch immer eine schwierige Dynamik innerhalb unserer Familie und viel Raum eingenommen. Aber ich persönlich halt bin schon jemand, der dann sagt, okay, dann ist es halt so, wer weiß, wofür es gut war, was hätte passieren können, was wäre passiert, wie hätte sie sich hier überhaupt gefühlt und so weiter und so fort. Ich suche Gründe, die positiv sind, damit ich weitermachen kann. Und wenn ich genügend beisammen habe, dann marschiere ich wieder freundlich nach vorne.
Super Strategie. Funktioniert bei Ihnen offenbar auf alle Fälle.
Auf alle Fälle.
75 war das, dieser Schicksalsschlag.
Genau.
1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Carola Niemann. Was für Poster hingen in den 70ern über ihrem Bett?
Oh, ich glaube, aber kann es sein?
Ja, das war doch.
Ja, doch. Ja. Also, aber eigentlich hatte ich keine Poster.
Nee?
Nee. Ich hatte keine Poster in meinem Zimmer. Ich wollte das nicht. Also ich hatte nie so eine Band, die ich jetzt total cool fand. Und es gab so wenig Vorbilder. Also Donna Summer gab es und Supremes und sowas. Die fand ich alle super. Aber so, nö.
Nö, dafür werden Sie ja selbst fast dann als Foster. Sie waren ja nur in der Foto-Love-Story in Bravo, oder?
Ich war in der Foto-Love-Story in der Bravo.
Davon gibt es noch keine Poster.
Da gibt es noch keine Poster, nein, nein.
Wie sind Sie da hingekommen?
Es gab in der Karlstraße früher so ein Freizeitheim, hieß das. Und in der Karlstraße gegenüber war auch, glaube ich, die Bravo-Redaktion zu der Zeit. Und da ich ja immer gerne ins Freizeitheim gegangen bin, weil da war immer freitags oder, ja, ich glaube freitags um 3 Uhr Diskotanz, also für die Teenies. Mhm. Ne? Wir waren damals 13, 14, 15, sowas. Und dann wurde das alles abgedunkelt und dann wurden halt dann irgendwie die ganzen Songs gespielt und man konnte richtig tanzen. Habe ich geliebt. Und da haben die mich halt kennengelernt oder gesehen, mich gefragt, ob ich einen Freund habe. Sie würden mich gerne in der Love Story haben. Ich habe gesagt, nein, habe ich nicht. Aber ich hatte so einen Crush an so, also da war jemand, den fand ich ganz toll. Aha. Und dann meinten sie, also, wenn du einen Freund hättest oder wenn du mal einen hast, dann sag Bescheid, weil wir würden gerne eine Love Story mit dir machen. Und ja, dann habe ich den halt ganz schüchtern angefragt, ob ich mit mir gehen will für die Bravo.
Für die Bravo?
Willst du mit mir gehen für die Bravo? Ja. Und er meinte, ja, könnten wir schon machen und so. Und dann haben wir uns tatsächlich auch ineinander verknallt. Es war mein erster Freund. Und so wurde dann halt auch die Bravo Love Story gemacht. Ja. Und ja.
Der Ausgangspunkt einer großen Karriere hätte es werden können. Als nächstes, oder war dann die Gesangsgeschichte, kam die dann danach? Die Titelmelodie von Sindbad haben Sie gesungen.
Ja, das kam danach. Also diese Bravo Love Story, ich meine jetzt in den Lebenslinien ist es ja auch gezeigt, was heute wirklich gar nicht mehr ging, da steht ja dann als Headline drüber, ich wollte schon immer mal eine Negerin. Mhm. Und ich habe das damals auch gar nicht so als schlimm empfunden, weil es gab einfach diese Bewegung noch nicht. Ja. Aber das war praktisch mein erster öffentlicher Auftritt, sagen wir mal so. Ja. Und dann später kam eben Sindbad der Seefahrer. Das war aber, da war ich schon 16, 17, weil ich wollte immer eine Sängerin werden. Mhm.
Aber da sind Sie dann auch wieder am Anderssein angestoßen.
Irgendwie. Da bin ich wieder am Anderssein angestoßen. Ich konnte ja gut singen oder ich singe sehr gut nach wie vor. Und da war das eben so, ich war 16, 17 und es sollte ein Duo werden mit einem Model. Die war groß und ganz schlank und ich war voll in der Pubertät. Eigentlich wusste mein Körper noch nicht, was er genau mit mir vorhat. Mhm. Und da mein Produzent damals meinte eben, nein, also ich bin zu dick, ich muss erstmal abnehmen, damit ich aufs Cover kommen kann. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich fühlte mich nicht zu dick. Also ich fühlte mich ganz richtig. Aber wenn man mir das von außen sagt, dass das nicht geht und immer wieder dieses Thema kam, da habe ich eigentlich, das meinte ich vorhin mit dem Mobben, wo du dann zum Dünnsein gemobbt werden sollst, was aber das Gegenteil bewirkt. Du wirst immer dicker. Mhm. Also ich wurde immer dicker, ich wurde immer mehr. Ich wurde frustriert, ich wurde traurig. Ich fing an mit der ersten Diät, die zweite Diät, die dritte. Und nach jeder Diät bin ich dicker geworden. Und das war ein Zeitraum von einem paar Monaten, einem halben Jahr. Und dann gab es aber schon Pläne, in die Drehscheibe gab es damals. Mhm. Da sollte man in die Drehscheibe, das musste das Cover geshootet werden. Und weil ich eben nicht dieser Norm entsprach, wurde meine Schwester aufs Cover genommen und ich durfte das Lied einsingen. Und das war schon etwas, was einfach so wehgetan hat. Weil wenn ich heute Bilder sehe von mir damals, wow, das war ich für ein tolles Mädchen.
Aber es macht einen Knacks natürlich. Ne?
Natürlich.
Und natürlich ist dann auch ganz wichtig, wenn man über sowas drüber wegkommt letztlich dann. Anderes Beispiel da bei Ihnen, Legasthenie.
Ja.
Das war in den 70er Jahren auch noch ein ganz anderes Thema teilweise als heute. Wie sind Sie da dran angestoßen? Wie sind Sie damit zurechtgekommen?
Naja, also das, wie gesagt, in den 70ern war das eben noch anders und man hat ja nicht darauf Rücksicht genommen. Es wurde einem ja eigentlich eher, man versucht es so wie ein Rechtshändler links irgendwie umzuerziehen, eine Erziehungsmaßnahme zu machen, was sehr, sehr frustrierend ist, weil du bist ja geistig völlig schnell fix, du bist sprachlich fix und so weiter. Du kannst nur nicht diese Buchstaben, die tanzen vor deinen Augen rum und machen nicht das, was sie machen sollen. Ja. Und es ist frustrierend, wenn du danach benotet wirst. Das heißt, praktisch all deine ganzen Qualitäten negativ gesehen werden, weil du die Rechtschreibung nicht kannst. Und ich hatte das große Glück und ich hoffe, dass jeder so ein Glück hat. Also die meisten können sich auch an ihre Lieblingslehrer erinnern. Der eine Lehrer, der dann kommt und praktisch deinem Leben eine andere Wendung gibt. Und das hatte ich, Gott sei Dank. Und als Frau Jankovic gesagt hat, das ist Legasthenie, dann wusste ich erstmal, okay, ich bin fein raus. Ich bin nicht zu dumm. Ich bin nicht irgendwas, sondern es ist was, was mir einfach nicht gelingt. Dafür aber andere Sachen. Und anders bewertet worden bin und dann war das sowas, was sehr erleichternd war.
Trotzdem jetzt dann eben ein Buch rausgebracht. Das ist dann trotzdem so eine Art später Triumph?
Ach, Triumph würde ich nicht sagen. Ich glaube, das war ein Weg, den man gehen muss im Kopf erstmal, weil dieses negative Gefühl, das bremst einen ja sehr, sehr viele Sachen zu machen, weil man denkt sich, okay, nee, ich kann jetzt nicht vor Leuten irgendwas aufschreiben, ich kann das nicht machen, ich kann das nicht machen. Wir leben aber in einem Zeitalter mit Computer, Rechtschreibprogrammen und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich mir selber gesagt, ich muss nicht rechtschreiben können, dafür kann ich so viele andere Sachen. Ich will ja nicht Sekretärin werden, ich will ja ganz andere Sachen im Leben. Also ich will das Buch schreiben, also schreibe ich das.
Vor dem Buch kam aber dann eben ja im Beruf Mode, ausgerechnet Mode, wo Ihnen ja doch von anderen immer wieder die, ja, eine Art Unansehnlichkeit vermittelt worden war. War das dann eine Trotzreaktion oder wie kam es?
Nö, ich achte nicht so drauf, was andere Leute mir immer wieder sagen. Also ich habe Mode immer geliebt. Ich habe mich als Teenager immer gerne gekleidet. Ich habe genäht. Ich habe meine Klamotten genäht, um abends auszugehen. Ich habe für andere genäht. Ich habe eine Schneiderlehre gemacht. Ich lasse mich da ja nicht von irgendjemandem, der mir sagt, ich bin zu dick, jetzt um Musik zu machen, auf der Bühne zu stehen oder zu dick, um das zu machen, sondern das ist ja mein Leben. Also warum soll ich jetzt darauf achten, was die sagen, was sie von mir halten?
Naja, aber Sie haben ja schon gerade erzählt, dass Sie versucht haben, sich irgendwie runterzuhungern.
Das haben, glaube ich, alle getan. Ja. Alle Frauen haben versucht, sich runterzuhungern. Das ist aber doch trotzdem kein Grund, eben nicht irgendetwas zu machen. Nee, also Mode war schon immer meine Leidenschaft und das war schon immer klar, dass ich irgendetwas in der Mode machen werde. Also es gab zwei Richtungen, Singen oder Mode, und Mode ist es dann letztendlich geworden.
Und zwar eine richtig gute Adresse, ne? Das war so ein richtig, dann so ein bisschen in die, ja, Schicki-Szene schmarrn, aber ja, es war eine tolle Boutique. Ja?
Ja, die Schneiderlehre habe ich in Sweetheart gemacht. Die älteren Zuhörer wissen das vielleicht noch, Leopoldstraße. Da hat dann Gunther Sachs für seine Frau eingekauft, Donna Summer war da, Uschi Glas, Iris Berben, die waren alle bei Sweetheart. Und über diese Wahnsinns-Connections habe ich natürlich ganz viele Leute auch kennengelernt und später dann habe ich ja auch assistiert bei Condé Nast, bei der Deutschen Vogue, als die in Deutschland gegründet worden ist. Habe ich für die dann ganz viele Jahre gearbeitet. Also es war, und da ist es eine andere Szene in dem Moment.
Ja. Und dann aber erstmal ungewollt schwanger, alleinerziehend.
Ja.
Das wäre jetzt für viele andere in der Zeit gleichbedeutend mit dem Karriereende gewesen.
Ja, es hat die Karriere einfach nur in eine andere Richtung gestoßen, weil damals war ich eben bei Condé Nast und die hatten Pläne mit mir. Die wollten mich nach Paris und nach New York schicken, aber ich hatte halt mich für mein Kind entschieden und das wollte ich unbedingt haben. Das habe ich auch keine Sekunde bereut. Und dann war das eben nicht Paris, New York und dann war ich erstmal Mutter in den ersten 2 Jahren, aber ich glaube, wenn das Schicksal was mit dir vorhat, dann kannst du eh nicht anders. Und irgendwann traf ich wieder einen Fotografen, dann war ich schon wieder in der Modeszene, dann war die Dana eben dabei. Also dann ist die mitgereist auf meinen Shootings, dann war es eben nicht Condé Nast High Fashion, dann war es halt irgendwie Kampagnen, Werbung und so weiter, für die ich gearbeitet habe. Und also es ging immer weiter.
Sie erzählen das immer mit so einer großen Selbstverständlichkeit, weil es bei Ihnen so war. Und weißt, wie es ist, aber Sie haben ja gerade Ihre Strategie auch gesagt.
Ja, genau.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Carola Niemann, war Modechefin beim Playboy.
Bevor wir aber dieses Kapitel besprechen, müssen wir jetzt schon noch nachlegen, was wir vorhin schon hatten, weil kann ja jeder sagen, die hat den Sindbad gesungen. Ja? Mhm. Also in dem Fall hat es ja halt gestimmt. So hat es damals geklungen.
Dieses Kind hat. Sing fast, kleiner Mann, du bist okay.
Generationen von Kindern haben das wahrscheinlich prägend jede Woche mitgenommen. Und das waren also Sie, jetzt wissen wir es.
Ja, aber nicht alleine, wie gesagt. Da gab es ja noch eine Mitsängerin.
Mhm. Macht die noch Gesang? Oder ist
ich habe keine Ahnung. Ich habe, I don't know.
Modechefin beim Playboy. So, das war die Geschichte jetzt. Wie kamen Sie ausgerechnet dahin?
Das war jetzt, also weil viele sagen, wie kann man denn Modechefin beim Playboy sein? Die haben ja gar nichts an.
Genau. Billigen Scherz wollte ich gerade machen. Ja, genau, ist fast schon komisch, Modechefin beim Playboy.
Genau.
Aber
nein, es nannte sich Photo Fashion Director. Mhm. Das ist eine Mischung. Und zwar war ich erstmal hatte ich mein Vorstellungsgespräch, da ging es um die Mode und zwar wirklich die Männermode. Hinten hat der Playboy ja noch Männermode und das sollte ich machen. Und nachdem ich aber auch sehr gut vernetzt war in der Branche und so hieß es, kannst du nicht auch noch die Prominenten mit akquirieren und diese Shootings auch noch betreuen? Und deswegen diese Doppelname Photo Fashion Director. Mhm. Das heißt, das kam einfach, weil ich halt, wie ich schon sagte, in der Mode viel gearbeitet habe, einen sehr guten Namen mir erarbeitet habe in verschiedensten Branchen. Ich habe für verschiedene Magazine gearbeitet, Werbung, so wurde ich angefragt.
Aber haben Sie speziell dann bei Playboy, im Zweifel auch bei den anderen Magazinen, aber speziell dann auch da nicht auch schon so das Gefühl gekriegt, dass Sie da ein Schönheitsideal promoten, dem Sie selber gar nicht entsprechen?
Nein. Also ich sehe mich ja nicht als Maß der Dinge. Also im Gegenteil. Also ich fand es ganz toll, für den Playboy zu arbeiten. Weil ich wahnsinnig viel Spaß hatte, die Modenschrecken zu machen. Ich habe ja von Lenny Kravitz bis Iggy Pop, habe ich sie alle angefragt und alle fotografiert. Mhm. Das hat so Spaß gemacht. Einfach mich mit dieser prominenten Welt zu sagen, nichts ist unmöglich, wenn ich das möchte. Also einfach nochmal so einen Schritt weiter zu gehen. Mhm. Das war ein Teil des Jobs, was mir super Spaß gemacht hat. Und der zweite Teil war, weil ich als Frau ja weiß, wie viele Frauen sich fühlen, dass sie eben nicht der Norm entsprechen oder dass sie, obwohl sie wunderschön sind, trotzdem noch unsicher sind. Das wusste ich ja von den Models-Erfahrungen, die ich hatte. Ich habe ja gesehen an traumhaften Körpern und traumhaften Gesichtern, dass die noch heulend vor mir standen, weil irgendetwas trotzdem nicht okay war an ihnen, weil sie das dachten. Also deswegen gab es da auch gar kein Dings für mich. Nee. Okay. Ich fand es gut, dass ich diejenige war, die die Promis oder die Frauen unter meine Fittiche nehmen konnte und ihnen ein gutes Gefühl für sich selber geben konnte.
Das haben Sie dann aus Berlin teilweise auch gemacht? Das sind nach Berlin gegangen?
Ja, also Playboy war in München, in Berlin war es dann Maxim hieß das Magazin, da durfte ich dann die Frauen mehr anziehen, aber auch da gab es dann die Männermode und auch da die prominenten Frauen, die wir für Magazine fotografiert haben, das war in Berlin.
Und in Berlin haben Sie dann noch Ihren Partner kennengelernt?
Den habe ich schon in München kennengelernt, aber in derselben Redaktion. Aber wir waren, wir kannten uns nur als Kollegen. Mhm. In Berlin dann viele, viele Jahre später, als wir beide dann auch wieder solo waren, haben wir uns dann aus Versehen ineinander verknallt.
Aus Versehen, wie sollte man?
Wie es halt so
kann
passiert.
Kann ja so sein. Und dann aus wieder Versehen. Zusammen zurück nach München.
Wir sind zusammen zurück nach München und wie das Leben so spielt. Wir haben jahrelang zusammen gearbeitet. Und sind nach München zurückgezogen, haben uns dann, wie gesagt, kurz vorher ineinander wirklich verknallt und haben es versucht, ein bisschen geheim zu halten, weil Redaktion und noch Privatleben, irgendwie das ja auch ein bisschen viel. Und kaum hatten wir beschlossen, dass wir zusammenziehen, ist er wieder nach Hamburg gezogen. Ah. Ja. Und seitdem leben wir in einer wunderbar funktionierenden, vertrauensvollen und mit viel Respekt Fernbeziehung.
Seit 20 Jahren.
18.
Ach, naja, gut.
Fast 20, ne?
Fast 20. Und es geht so lange gut, toll.
Ja.
Wunderbar.
Weil wir uns entschieden haben, das zu wollen.
Aha. Und auch nicht, dass jemals beendet werden soll. Also nicht die Beziehung an sich, sondern auch das Wesen der. Die sowieso nicht. Nein, aber auch dieses Entfernte, das ist auch
doch,
was.
Doch, das wird sich dann schon ergeben, wenn es dann der Zeitpunkt der richtige ist, dass es beendet wird, dann wird es passieren und dann werden wir beide das auch wissen.
Aha, jetzt sind wir wieder bei Ihrer Strategie. Mhm. Genau. 2018 dann das eigene Magazin gegründet, Curved.
The Curvy Magazine.
The Curvy Magazine, bitteschön. Dann doch das Ergebnis eines Bruchs mit dem Schönheitsestablishment?
Nein, es war nur einfach, das war nicht der Bruch, sondern es war einfach für mich ich habe so viele Sachen gesehen in der Zeit eben als Foto. Also ich war ja nicht nur beim Playboy, ich habe danach ja Frauenmagazine gemacht. Ich war auf den Shows in Mailand und Paris und so weiter und habe gesehen, die Mädchen auf den Laufstegen werden immer dünner, immer dünner. Also es ist wirklich teilweise nur noch Haut und Knochen gewesen und habe diese ganze Industrie gesehen und dachte, oh Gott. Für mich war vorher die Mode, das ist für mich Kunst. Also die ganzen Designer machen Sachen, die sind unfassbar schön. Also die Stoffe, die Qualität und alles. Das war so eine Kunstgeschichte für mich in meinem Kopf. Aber die Realität war einfach ein bisschen anders. Und ich dachte, okay, jetzt reicht es auch. Jetzt habe ich alle Seiten bedient. Ich habe die Männer bedient. Ich habe jetzt die Frauenseite der schlanken Hochglanzmagazine bedient. Jetzt ist es Zeit, mal mich dem zuzuwenden, was mir auch liegt. Und zwar, ich kann einfach jede Frau schön machen. Ich kann jeder Frau das Gefühl geben, du bist ein toller, wertvoller, schöner Mensch. Und das wollte ich einfach wieder so der Gesellschaft geben. Und deswegen habe ich das Magazin gegründet.
Es klingt jetzt schon wieder so einfach. Was? Ja, wie Sie das sagen. Wie findet man einen Verlag für sowas? Was ja doch zu der Zeit, na gut, 8 Jahre her oder 6 Jahre her, jetzt nicht unbedingt Mainstream war?
Nee, das war eben nicht Mainstream. Und deswegen, also ich war, dadurch, dass ich in dieser Branche arbeitete, hatte ich ja viele Kontakte. Ich habe überall versucht, einen Verlag zu finden, habe aber keinen gefunden. Die gängige Meinung war zum Teil, brauchen denn dicke Leute oder dicke Frauen ein Magazin für sich, weil die werden sich schämen, zur Kasse zu gehen. Die wollen doch eh alle nur schlank sein und, was ich mir alles anhören musste. Ich hatte eine andere Meinung, ich hatte eine andere Sicht, ich wollte das unbedingt und deswegen habe ich dann beschlossen, und da kommen wir wieder dazu, dass die Zeiten sich ja geändert haben, das Ganze einfach online zu machen. Das kostet ja erstmal nicht so viel, also werde ich es online machen und habe dann eben alles, was ich an Geld hatte, da wieder reingeschoben. Dann hatte ich das Glück, dass ich, zu der Zeit kam dann eine Sendung raus, die hieß Curvy Supermodel, also es war dann plötzlich von nicht Zeitgeist, als ich das angefangen habe, zu plötzlich Zeitgeist gewechselt. Dann hatte ich kurz einen Verlag in Kiel. Wir haben uns dann aber nach der Pandemie getrennt und dann habe ich meinen eigenen Verlag gegründet.
Ach ja, na eben, dann machen wir das halt so. Selbstverständlich, ist ja klar. Das ist alles ganz einfach.
Ja, man darf und, nicht lange denken.
Ja, also ich habe da in die Online-Version kurz reingeschaut, weil Sie ja gesagt haben, die Frage war, braucht diese Zielgruppe ein eigenes Magazin? Offensichtlich ja, es gibt sogar ein eigenes Horoskop für kurvige Frauen da drin. Also das muss dann schon sein. Ja?
Das muss auch sein.
Selbstverständlich.
Klar.
Was würden Sie denn sagen, wann so der Scheitelpunkt war? Wo es dann wieder, wo dann, was Sie sagen, wo das dann plötzlich zeitgeistig geworden ist, dass plötzlich eben ja rundlichere Frauen auch mehr fotografiert wurden, mehr auch darauf geachtet wurde, mehr auch diese negativen Folgen gesehen wurden, dass, was da passiert mit diesen ganzen Hungerhaken, die da auf den Laufstegen rumlaufen.
Auch Hungerhaken ist eigentlich auch schon wieder so ein, so ein Wort, was ich nicht mag. Also ich muss sagen, ich glaube, dass eine gewisse neue Feminismus das ausgelöst hat. Ne? Na klar, jetzt nicht unbedingt alles mit der Woken-Bewegung zu tun hat, aber es gab so eine neue Solidarität unter Frauen, dass man gesagt hat, okay, wir müssen uns gegenseitig an die Hände nehmen und uns gegenseitig stützen, weil wenn wir es nicht tun, tut es keiner. Und das war ein Teil davon. Ein Teil davon, einfach zu sagen, wir sind alle gleich viel wert, egal was wir auf den Hüften, in den Köpfen, in den Farben, in den Haarlängen oder wie auch immer haben. Ne? Wir müssen uns gegenseitig supporten. Und das ist, glaube ich, schon der erste große Schritt. Und der zweite Schritt war für mich eigentlich, das Magazin auch zu gründen, einfach zu sagen, Frauen, nehmt euch mal den Stress raus, weil wenn ihr am Ende eures Lebens seid, dann werdet ihr nicht einfach sterben mit dem Gedanken, boah, ich habe so geil immer die Größe 38 verteidigt in meinem Leben, sondern ihr werdet andere Sachen bereuen und lieben. Und deswegen, wenn man sich das bewusst macht, da einfach einen Schritt zurückgehen und zu sagen, wir sind egal, in welchem Körper wir stecken, wertvolle Menschen, war wichtig.
Das heißt, wenn das eben so diese Bewegung war und so 2018, als das Magazin rausgekommen ist, sich weiter verbreitet hat, das heißt, Ihre Tochter, die heute 40 ist, müsste sich eigentlich mit dem Thema zum Beispiel leichter tun oder mehr akzeptiert sein, als Sie das waren?
Nee, ich glaube, meine Tochter ist ein spezieller Mensch. Die hat eine andere Art und eine andere Sichtweise auf Dinge. Ich habe mir nicht so schwer getan. Also wie gesagt, der einzige Krux war wirklich diese Sindbad-Phase und danach habe ich halt irgendwie weitergemacht wie alle Frauen. Man hat Diäten gemacht, keine Diäten, dann wieder so. Und das war mein Umfeld normal. Meine Tochter hat da schon viel mehr Aktivismus. Die ist da viel politischer als ich. Das war ich ja alles gar nicht. Ich war einfach so ein angepasster Mensch mit meinem eigenen Weg.
Also hat es jetzt einen anderen, ganz anderen Überbau.
Natürlich.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Carola Niemann. Glücklich ohne Normen.
Um das nur noch mal kurz einzuordnen. Wie viel Prozent der Frauen haben eine Kleidergröße ab 42?
Das sind schon so 60%.
60%.
Ja.
Das heißt, nur eine von wie vielen Frauen entspricht dem vermeintlich gängigen Schönheitsidealen?
Eine von vier.
Okay.
Ja.
Die Zahlen gerade habe ich aus dem Vorwort Ihres Buchs, The Curvy Way of Life.
Ja.
Was ist der Gedanke hinter dem Buch jetzt verglichen mit dem Magazin?
Ah ja, das Buch sollte Vorreiterinnen oder Vorreiter, ist ja auch ein Mann dabei, dieser ganzen Bewegung zeigen, also den Alltag, den diese Frauen haben. Eine ist auf der Bühne, meine Tochter ist dabei, die ist bei der Post. Es ist jemand, der ist Schauspieler, es ist eine Muslime dabei. Es sind einfach verschiedenste Leute und ihre Wege, damit umzugehen, um einfach ein bisschen Mut zu machen. Aber wir haben auch, weil ich habe das Buch ja nicht alleine geschrieben, sondern mit Christine Mortag. Und wir haben aber auch Fitnesstrainerinnen zu Wort kommen lassen. Wir haben Soziologen zu Wort kommen lassen. Wir haben Aktivisten zu Wort kommen lassen. Das sind teilweise Sachen, die auch erschreckend sind, dass zum Beispiel Leute, die der Norm entsprechen und schön sind, automatisch in der Schule bessere Noten bekommen und solche Sachen. Also es sind wirklich auch dieses Privileg, was man als schlankerer Mensch hat, nicht überlegen zu müssen, in welches Kaffeehaus man geht, ob man in den Stuhl passt oder nicht oder wie auch immer. Also die Welt ist wirklich für enorm schöne Frauen und Männer gedacht.
Dabei müsste es doch eigentlich jetzt auch rein kommerziell mal gesehen ein Riesengeschäft sein, Mode für die ganz große Mehrheit der Frauen zu verkaufen und zu machen, die eben normal gebaut sind.
Die gibt es ja. Es ist ja so, ich weiß nicht, wenn Sie mit Ihrer Frau in die Stadt gehen oder so, man kriegt ja Mode bis Größe 44 in der Stadt. Ne, aber da beginnt bei mir mein Magazin, ab Größe 44. Das heißt, früher gab es dieses Wahnsinnswort, das hieß Übergangsgrößen. Ne? Das ist dann praktisch der Übergang zu den Großen. Das ist dann ab der 44 bis einer Größe 50. Und das ist genau der Punkt. Es gibt eben kein, in der Stadt endet einfach die Größe 44. Das heißt, die Frauen, die Größe 44 haben, was die meisten Frauen eben haben, zwischen einer 40 und einer 44 in Deutschland, die finden da schon noch was. Aber meistens ist es am schnellsten ausverkauft. Meistens ist es das, was dann irgendwann ein bisschen teurer wird. Ja. Und alles, was drüber ist, bleibt dann nur noch online.
Werden Sie noch erleben oder hat es das schon gegeben, dass der Playboy, bei dem Sie früher für Styling zuständig war, für eine Frau Größe 44? Gut, das Playboy gedruckt.
Haben Sie schon gemacht.
Haben Sie schon gemacht.
Ja, haben Sie schon gemacht.
Aber das ist
da haben wir uns
wieder
sogar
rückläufig,
auch noch geholfen gegenseitig. Was heißt geholfen? Ja. Ich habe das promotet bei mir im Magazin und das wurde im Playboy gemacht. Das war die Tochter von Hasselhoff und das war ein wunderbares Cover.
Aber es ist teilweise schon wieder rückläufig, oder? Die Brigitte hat ja auch irgendwann mal gesagt, jetzt nimmt sie in Anführungszeichen normale Frauen eigentlich nur noch, aber die sind wieder zurück.
Ja, das war was anderes.
Okay.
Das war was anderes. Da gab es auch andere Gründe dafür. Aber es ist leider Gottes rückläufig und das ist auch etwas, was ich gesellschaftlich inakzeptabel finde, dass Frauenkörper modischen Strömungen unterliegen. Das finde ich gar, also Frauenkörper ist nicht Mode. Also jetzt ist er in und dann ist er wieder out und dann ist das wieder in und das wieder out. Das finde ich eigentlich nicht richtig.
Wenn der Kleber jedenfalls bei Ihnen anfragen würde für Fotos.
Also ich weiß nicht, ob ich jetzt mit 62 noch Fotos mit dem Playboy machen möchte. Man weiß es ja nie, ne?
Man weiß es nie.
Aber nein, da kenne ich alle viel zu gut.
Okay.
Und ich bin auch lieber hinter der Kamera.
Ja, oder hinter der Ladentheke, weil zum Magazin gibt es jetzt auch noch einen Möbelladen in München.
Ja.
Sind Sie nicht ausgelastet?
Das ist kein Möbelladen. Das ist auch noch ein Traum. Ich finde immer, man muss ja die Sachen mit 55 einen Verlag gründen oder das oder jenes machen und dann Ich finde, wenn man noch irgendwas vorhat, dann sollte man das halt machen. Und ich hatte schon immer die Idee, mal so einen Laden zu haben, der Vintage-Möbel hat, der Tapeten hat, der aber auch Kleider hat, aber auch lustige, skurrile Sachen und Kerzen. Also einfach so ein kunterbunter Laden.
Zum Beispiel Klorollenhalter mit Dinosaurier aus.
Genau, Dinosaurier ja. Mit Kasten. Das, haben Sie es gesehen? Ja, ja.
Ja,
also, ja.
Ja,
genau. Also skurrile Sachen.
Okay, also das war mit 50 oder bitte 50, dann ja. Jetzt mit 60 diesen Laden.
Laden.
Und
genau.
Mit 70?
Mit 70, ja, habe ich auch noch viel vor. Ich habe jetzt durch den Laden eine Kundin kennengelernt. Die hat eine Tochter, die kann mehrere Instrumente spielen und ist auch Gesangslehrerin. Und weil meine Gesangslehrerin ist leider schon 88, eine wunderbare Frau, aber die kann mir keine Stunden mehr geben. Mhm. Deswegen dachte ich, dass ich jetzt mal langsam anfangen könnte, wieder Gesangsstunden zu nehmen und Klavierunterricht.
Und wahrscheinlich geht es bei Ihnen alles wieder ganz einfach.
Man muss es nur tun.
Ich danke Ihnen sehr für die Stunde und danke für Ihre Energie.
Vielen
Dank. Was
sicher
für viele ein Vorbild auch ist, Carola Niemann. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke fürs Dasein. Mode, bleiben wir noch ein bisschen, ich habe noch einen Podcast-Tipp. Iconic heißt der, nämlich mit Modegeschichten mit Aminata Belli. Da tauchen Sie tief ein in die Modengeschichten. Gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.